Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurzen Ecke, dem Podcast des Hamburger Hockeyverbands und der Quirin Privatbank in Zusammenarbeit mit OneFord Media. Auch heute wieder an meiner Seite Ferdinand von Stolzmann.
Moin Dennis.
Schön, dass du dabei bist. Wir haben heute auch wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Heute haben wir Delf Ness hier vor Ort. Schön, dass du es einrichten konntest.
Ja, toll. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin schon ganz gespannt.
Ja, vielleicht mal ganz kurz zum Hintergrund. Wer bist du? Du hast früher in der Bundesliga beim Club an der Alster selber Hockey gespielt, bist immer noch aktiv und Mitglied der Alster Traditionsmannschaft. Da glaube ich der zweiten Herren.
Richtig, wir nennen uns die zweiten Herren, ja.
Bist beruflich auch stark engagiert im Bereich Marketing und Kommunikation als Berater. Und ja, ein Hauptpunkt, warum du heute hier bist, du hast ein starkes ehrenamtliches Engagement, auch über die Grenzen hinweg.
Richtig, ja, also jetzt, ich habe mein Leben lang Hockey gespielt, als kleiner Junge schon und habe dann auch irgendwann ein Training gegeben, dann auch ganz gut Hockey gespielt. Damals spielten wir zweite Liga, wo mir wurde angeraten zu wechseln. Das habe ich dann nicht gemacht, so flog ich dann auch aus der Nationalmannschaft schnell raus, weil die Kinder mir eben sehr wichtig waren, die man schon trainiert hat und ich den Traum hatte, natürlich irgendwann aufzusteigen, was wir dann auch mit einer Mannschaft dann geschafft haben und seitdem auch in der Bundesliga sind, aber daher schon die Verbindung, früher Training gegeben und die Wichtigkeit, junge Menschen für Hockey zu begeistern.
Das passt ja genau auch zu deinem Projekt, das Alster Groot Boss Hockey Projekt, was ja mittlerweile in Kapstadt ist, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Aber ihr werdet dieses Jahr 15 Jahre alt mit diesem Unterfangen. Wie ist das Ganze denn damals überhaupt entstanden und was war die Idee dahinter?
Also wir sind wunderbarerweise mit meiner Familie, die Kinder waren noch relativ klein, haben wir eine Reise durch Südafrika gemacht zum ersten Mal. Wir kamen dann an einem Resort an, wo ein Wahnsinniger auf mich zukam. Das war der Inhaber dieses Resorts. Der hatte von mir gehört, irgendwie Sport und die WM, Fußball stand ja vor der Tür. Und sagte, ihr müsst mir mal was zeigen. Wir sind dann mit seinem Auto runtergefahren ins Dorf. Und dann sagte er, hat er mir gezeigt, hier war mal ein Wald. Links ist Township für Blacks, wie man dort unten sagt, und links für Colored. Und dort sind die Weißen und die reden eigentlich alle gar nicht miteinander. Aber ich habe die Stadt überzeugt, diesen Wald wegzunehmen und stattdessen, wie du jetzt hier siehst, ein Rugbyfeld, ein Kunstrasenplatz und andere Dinge. Und hier machen wir sehr viel Sport. Wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ich so einen Kunstrasenplatz sehe als Hockeyspieler, denkt man, gut, da können wir doch auch hier Hockey machen. Und so kamen wir ins Gespräch. Das Spannende war, dass Rugby damals eher von eben Schwarzen, in diesem Fall Blacks, gespielt wird. Man darf das wirklich dazu sagen. Und Fußball von den Weißen und wir mit Hockey eine Riesenchance hatten, das alles zu mischen. Ja. Wir haben dann während meines Aufenthalts lange darüber gesprochen. Michael von diesem Godbus Resort kam dann nach Hamburg. Wir haben weitergesprochen. Ich habe ihm gesagt, dass ich das gerne starten würde, das Projekt, und würde auch garantieren, dass wir Partys machen oder ähnliche Dinge, um Geld zu sammeln, damit wir das Projekt starten können. Und er sagte mir dann, alles klar, ich fliege jetzt zurück, ich denke mal einmal drüber nach. Das ging aber alles dann doch schneller, weil er mir dann aus dem Flugzeug eine WhatsApp schickt, nee, eine SMS zu dem Zeitpunkt. Er sitzt jetzt mitten zwischen der Damen-Nationalmannschaft, Hockey-Damen-Nationalmannschaft, die ja total nett wären alle und sie würden jetzt über Hockey sprechen und dass wir uns getroffen hätten und wir starten das Projekt. Ja, ein paar Tage später hatte sie auch damit hingenommen. Was ja inzwischen Usus ist, dass die deutschen Nationalmannschaften, Damen, Herren oder Master auch unser Projekt besuchen. Und so ging das Ganze los, ja.
Ich höre direkt mal raus, Grotboss ist die richtige Aussprache, aber ich direkt mal das erste
Fettnäpfchen betreten. Das heißt, Grotboss ist eigentlich wurscht. Grotboss ist das der Start dort. Wir haben dann dort den ersten Volontär hingesendet, Bundesligaspieler von uns, der das so angeguckt hat, wie läuft das so, was können wir machen. Und haben dann eigentlich im Laufe der Jahre immer zwischen 6 und 10 Volontäre dort gehabt, manchmal auch mehr. Kam ein bisschen drauf an, Verfügbarkeit. Wir haben ja auch mehr einfach machen, ja, und dann sehen, wie es läuft. Die haben da ja ein Programm gehabt, dass sie auch beim Fußball zugeguckt haben oder andere Dinge unterstützt haben. Und ich bin natürlich regelmäßig hingefahren. Meine Tochter war auch mal da als Volontärin. Und man sieht halt auch mit jedem Tag, den man da ist, oder eben auch mit jedem, den man spricht, die da sind, wie wertvoll das ist, was wir dort für die Kinder tun. Aber auch gleichzeitig natürlich auch für diejenigen, die da sind. Aber über die Volontäre können wir ja nachher nochmal sprechen.
Unbedingt. Wie viele Kinder betreut ihr denn generell in dem Programm vor Ort?
Also wenn ich das sagen darf, wir haben ja knapp 10 Jahre waren wir in Cottbus und sind dann, war Corona, kam dann eine Zeit des Stillstands. Wir haben die letzten Volontäre noch ruckzuck rausgekriegt. Das war gar nicht so einfach, aber wir haben es hingekommen, alle gemeinsam. Haben dann auch mal ein bisschen nachgedacht, wo geht die Reise eigentlich hin? Die Cottbus wollte ein bisschen eher weniger Volontäre, wir wollten immer ein bisschen mehr. Und parallel traf ich Freunde von mir von Viva Con Agua, die wunderbare Villa Viva, eine Art Hostel-Hotel mitten in Kapstadt haben. Die Vorstellung, dass unsere Volontäre dort wohnen und dort mit anderen Volontären zusammenkommen und Hotelgästen, die alle irgendwie einen guten Spirit haben und eine Sicherheit da ist und auch ein bisschen zu lernen von Viva Con Agua, hat uns super gut gefallen. Ja, hinzu kam, dass ich dann den Präsidenten des, wie soll ich sagen, Hamburger Hockeyverbands von Kapstadt getroffen habe, Felko, eine echte Granate, der seit 1978 dort lebt, Holländer, der da hängen geblieben ist. Und mit dem haben wir uns alle so zusammengetan und gesagt, komm, wir ziehen nach Kapstadt, fangen hier an und senden jetzt seit 2 Jahren, auch hier wieder eine Volontärin, unerschrockene Johanna von Clipper, die dann dorthin ging und mit denen zusammen das dann auch wieder so gestartet hat. Und seitdem schicken wir jetzt ja immer pro Jahr 3-4 Mal also wir kommen auf ungefähr 10 bis 12 Volontäre pro Jahr, die dort jetzt sind.
Und ich meine, die Kinder in Afrika vor Ort, wie viele spielen da mit euch Hockey?
Also wir sind inzwischen in 10 Townships in Kapstadt und trainieren dort regelmäßig in verschiedenen Formen. Das sind von Betonschulhöfen bis zu Kunstrasenplätzen, immer zusammen mit den Schulen. Und es sind einige hundert, die wir dort jede Woche betreuen. Ja? Tendenz steigend, ehrlich gesagt.
Gibt es für die Kinder da eine Frist, wie lange sie teilnehmen dürfen? Ist das unbegrenzt? Dürfen sie immer kommen, wenn sie wollen?
Also wir haben, das ist wirklich sehr gut organisiert mit unseren Freunden aus Kapstadt vom Verband, die einen Plan aufstellen, wo unsere Volontäre von Montag bis Samstag genau hinfahren müssen, in welches Township, welche Uhrzeit, wer ist der Ansprechpartner. Wir haben ja in jedem Township natürlich eine Lehrer oder Lehrerin, die an dem Projekt teilnimmt und so die Ansprechpartnerin ist. Also sehr straff organisiert. Wir sind, finde ich, Breitensport ist ja dazu da, dass man möglichst viele begeistert. Und deswegen ist das Alter uns fast gar nicht so wichtig. Die sind zwischen 8 und 14, würde ich mal sagen. Und insbesondere eben Jungs und Mädchen. Ja, wenn ich das sagen darf, Hockey ist ja wichtig. Also wir sind nirgendwo Nummer 1 in der Welt im Hockey, aber wir sind eine Sache, wir sind eben equally amazing, ja, gleich viel da, Spielerinnen und Spieler, Trainer, Trainerinnen im Executive-Bereich, überall, wir sind dieselben Spielzeiten, Preisgelder, da sind wir die glatte Nummer 1 weltweit, was ich auch immer allen erzähle, und das wollen wir natürlich in unserem Projekt auch schaffen, ja, dass wir dort möglichst viele Kinder, also nicht nur Kinder, aber Mädchen begeistern, auch beim Hockey dabei zu sein.
Lass uns gern noch mal ein bisschen tiefer über die Idee dahinter blicken. Vorher noch mal die Frage, also wenn ich es richtig verstanden habe, bekommt ihr einen Zugang über Lehrer vor Ort in den Townships? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die Kinder erfüllen müssen?
Wir haben wirklich angefangen in Cottbus mit dem Gedanken, dass jede Minute, die Kinder nicht auf der Straße sind, sondern bei uns sind, ist eine gute Minute. Ja? Deswegen waren wir immer sehr offen. Und wenn wir plötzlich auch mal 50, 60 Kinder hatten mit 2 Volontären, dann mussten die da durch. Ja? Wir freuten uns über jeden, der da ist. Ja? Also wir versuchen die Kinder natürlich durch die Volontäre, die da sind, in den verschiedenen Altersgruppen ein bisschen auch nach ihren Fähigkeiten und Alter zu trainieren. Und gucken natürlich inzwischen auch nach Talenten. Ja, also im Augenblick ist es so, es gibt die ersten Spieler, die auch noch aus der Cottbus-Zeit, die jetzt in Auswahlen spielen, ja, wo es nicht ausgeschlossen ist, dass die auch dann mal in der Region eine Auswahl kommen, bis hin zur Nationalmannschaft. Also ich habe da Kinder gesehen, ich habe ja selber trainiert, das sind absolut unglaublich sportliche Kinder da, und das wollen wir natürlich auch fördern, ja, denn im Augenblick ist es ja auch so, dass wir arbeiten ja eigentlich auch mit Partnern und Unternehmen zusammen, die uns unterstützen. Ein Projekt wird auch sein, dass wir Stipendien für gute Spieler finden wollen, damit die dann eben auf eine Highschool gehen kann, ja.
Ja, das ist wahrscheinlich dann das i-Tüpfelchen, wenn es dann auch noch Richtung Leistungssport reicht und man einfach mal sieht, man hat die Basis dafür geschaffen. Aber ich glaube, euch geht es auch vor allem nicht nur um den Leistungssport, sondern den Kindern überhaupt was mitzugeben. Jenseits des Hockeysports, was sind so Ideen,
die ihr also den Kindern? Wichtig ist ja, dass wir einen Teamgeist haben, dass sie merken, im Team geht alles viel schneller und viel besser, dass wir Respekt zueinander haben, dass wir eben Menschen, die auch anders aussehen, respektieren und dass wir auch, ich würde sagen, so eine gewisse Disziplin verstehen, die auch zum Sport dazugehört, dass man pünktlich ist, dass man die Übung macht, so ungefähr, wie es vorgegeben wird, also mit einem gewissen Charme. Also es sind alles wichtige Tugenden, die ihnen natürlich helfen können, im Leben ein bisschen Schritt nach vorne zu kommen. Ja? Dass wir Leistungssportler ist, vielleicht mal jemand für die Nationalmannschaft finden, wäre natürlich ganz toll, weil man braucht immer Helden, die dann die Basis wieder begeistern. Aber am wichtigsten ist, dass wir anfangen, dass sie hinkommen, dass sie regelmäßig hinkommen, dass sie den Teamgeist spüren, dass sie merken, dass sie besser werden und dass sie ein Erfolgserlebnis haben und auch mit einem Glücksgefühl nach Hause kommen.
Wo müsst ihr da überhaupt ansetzen? Südafrika ist im Hockeysport stark. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den Townships aussieht, ob die Bekanntheit so gegeben ist oder ob ihr da auch Entwicklungsarbeit
leistet. Also wir leisten natürlich große Entwicklungsarbeit, weil ich kann Ihnen sagen, dass der südafrikanische Hockeyverband insgesamt unglaublich glücklich ist für das, was wir dort machen, weil wir natürlich in Gegenden gehen, wo es Hockey nicht unbedingt gibt, aber wo man dann eben natürlich überlegt, mit welchem Club kann diese Schule zusammenarbeiten, wer kommt von den Clubs dazu, welche Trainer helfen Trainer und so arbeiten wir schon natürlich da im Grassroots-Bereich und jetzt arbeiten wir an einem neuen Thema Ende April. Wenn das wirklich alles klappt, wird es ein Turnier geben im Nationalstadion von Kapstadt, wo alle 10 Townships zusammenkommen und gegeneinander spielen. Und dann kommt der Verband natürlich dahin, guckt sich das an. Wir können Workshops machen, wir können die Trainer helfen Trainer. Das ist ja ein Riesenthema auch. Also begeistern, ja.
Wie oft bist du denn selbst noch vor Ort?
Also ich versuche, einmal im Jahr da zu sein. Jetzt war ich gerade in meiner Mannschaft da, was besonders gut war, weil die natürlich alles Projekt kennt durch die Veranstaltung, die wir hier auch in Hamburg machen. Aber ich habe die dann morgens auch gebrieft, dann mussten sich alle umziehen, Tote musste Schienen anziehen, dann haben wir 2,5 Stunden mit den Kindern verbracht, trainiert, Torschüsse, Trikots, was wir alles hatten. Wir haben, glaube ich, keinen Schläger mehr mit nach Hause genommen. Und da merkte man dann auch, wer es vor Ort sieht, sieht dann nochmal, was das heißt, was wir da machen und was auch die Volontäre unglaublicherweise dort leisten. Und deswegen ist da jede Minute, die man da ist, ist eine besondere und wertvoll.
Hast du nach 15 Jahren trotzdem, wenn immer die Minute besonders ist, wie du sagst, ein persönliches Highlight, wo du sagst, das war ein ganz besonderer Tag, ein besonderes Event vielleicht auch?
Natürlich muss man sagen, ist es großartig, wenn man selber da ist. Das finde ich schon ganz toll. So, dann kommen die Damen oder Herren Nationalmannschaften von Deutschland dahin und trainieren mit denen, die Superstars oder auch meine Master, die sind ja auch toll, die Deutschen, meine Masterjungs da, die da auch hinfahren und mit denen trainieren, das ist schon großartig. Aber dann habe ich angefangen, mit der südafrikanischen Hockey-Nationalmannschaft zu sprechen, die dann eben auch vor Ort waren oder die Kinder zu ihren Länderspielen eingeladen haben, die vor Ort waren. Ja, und das ist natürlich nochmal was unglaublich ist, wenn man dann diese Clips sieht, die wir auch machen für die Kommunikation und wie die Kinder reagieren, wenn ihre Helden dort oder Heldinnen vor Ort sind, das ist fantastisch und wir haben dann einmal, und das war, glaube ich, ein ganz besonderer Moment, Südafrika hatte sich dann mal wieder qualifiziert für Olympischen Spiele, ich glaube, es war vor 5 Jahren dann, oder 4 Jahren, 5 Jahren, muss man dann sagen, und dann haben die Kinder alle die Nationalhymne gesungen und das haben wir aufgenommen und haben dann das der Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen geschickt als Warm-up und könnt ihr euch vorstellen, was da für Clips dann wieder zurückkamen und das ist schon herzergreifend.
Kurze Ecke, kurze Fragen.
Dave, ein lockeres 3:0 oder ein hart umkämpftes 4:3?
4:3, natürlich, klar.
Stürmer oder Verteidiger?
Stürmer.
Schlänzen oder Schlagen?
Schlagen.
Und beim Privaten hackt Dennis nochmal nach.
So, du siehst noch ganz fit aus. Also von daher, Workout zu Hause oder Fitnessstudio?
Eher zu Hause.
Kino oder Theater?
Beides.
Früh oder spät aufstehen?
Früh.
Damit hast du die Herausforderung schon bewältigt. Dave, jetzt seid ihr ja schon seit einigen Jahren in Kapstadt, sehr aktiv, mittlerweile mit mit 10 Townships, wo ihr wirklich vor Ort arbeitet, mit Unterstützung von Volontären. Es gelingt euch auch, immer mehr Kooperationen zu schließen, unter anderem Viva Con Aqua. Wie sieht es denn da mit weiteren Kooperationen aus?
Also erstmal ist es natürlich so, dass wirklich sehr viele Menschen mich privat unterstützen und uns mit dem Verein. Wir sind ja ein eingetragener Verein, auch geprüft vom Finanzamt, wie sich das gehört. Wir sind ganz gut im Spenden einnehmen. Ich bin da auch sehr direkt und das funktioniert auch ganz gut, wenn es für einen sinnvollen Zweck ist, der auch nachhaltig ist. Dazu kommt, dass wir bei unserer Veranstaltung Ende November ja bei uns in der Cocky-Halle mit zwei Damen und zwei Herren spielen, auch sehr viele ja, Verlosungen und ähnliche Dinge machen, wo natürlich die ganzen Partner, die man kennt, mitmachen, ja, und unterstützen. Dazu kommen natürlich, dass ein Rechtsanwalt keine Rechnung stellt, wenn wir was brauchen, der Notar nichts macht, die Banken helfen. Also das gehört dann alles dazu. Wir bauen das immer mehr auf und finden auch immer mehr Interesse von Unternehmen, die sagen, wie können wir eigentlich jetzt konkret reingehen. Dazu kommt, dass ich jetzt die ersten Förderungen beantragt habe für neue Projekte, die auch zugestimmt wird, die Peter-Mörle-Stiftung und auch eine andere Stiftung. Das ist fantastisch, weil wir dann natürlich auch projektweise weitermachen können.
Ja, das klingt schon mal vielversprechend. Also das Projekt wächst und gedeiht. Es werden immer mehr Kooperationen geschlossen, Einnahmequellen ebenfalls bis hin zu Förderpools. Mhm. Wie sieht es denn regional aus? Bisher seid ihr auf Kapstadt fokussiert. Gibt es andere Regionen, wo ich vorstellen könnte, auch zu wirken?
Also wir sind gerade in Überlegung, wie so der nächste Level sein kann. Also wir wissen, dass das Projekt funktioniert. Wir haben alles etabliert. Wir haben eine Struktur, die funktioniert. Und daher besteht bei meinem Team, aber insbesondere bei mir, der große Wunsch, das auszubauen. Wir sind jetzt in Besprechung mit den Südafrikanern, ob es vielleicht auch mal andere Städte geben kann. Natürlich ist mein Netzwerk durch meine Vergangenheit im Hockey weltweit sehr, sehr belastbar, da ich ja die meisten Nationen kenne und weiß, dass es Volontäre natürlich in vielen, vielen Ländern gibt, die sicher Interesse haben, an unserem Projekt auch teilzunehmen. Und daher ist die Idee zu sagen, wir verstärken uns in Südafrika, wir gehen auf andere Länder in Afrika zu, um dort neue Hubs zu bauen oder sogar Richtung Indien oder andere in Südamerika, ist das, was unsere Vision ist, ein großes weltweites Netzwerk von Volontären aus dem Hockeysport zusammenzustellen, die dann in den verschiedenen Locations dann durch Hockey was Gutes tun für die Kinder. Das ist jetzt unsere Vision, an der wir jetzt sehr stark arbeiten und dafür brauchen wir natürlich auch gute Partner, die diesen Weg mit uns gehen.
Das Monetäre ist ja das eine, das andere ist natürlich die Unterstützung vor Ort durch Freiwillige, Volontäre, hast du es angesprochen. Wo siehst du aktuell die größere Herausforderung für Wachstumsmöglichkeiten?
Also ich glaube, es ist einfach die Zeit und Geld. Man braucht einfach eine gewisse Unterstützung, um sich, dass bestimmte Leute sich darum kümmern können. Wir brauchen die Zeit. Im Augenblick machen wir alles ehrenamtlich. Und das ist ja auch gut, wenn vieles ehrenamtlich stattfindet. Wenn man andere Organisationen, auch wie Viva Con Aqua, sich anguckt, wie man eben daraus auch eine Art Social Business, klingt gleich immer so corporate-mäßig, aber am Ende ist es so, ich glaube, dass wenn wir in einer gewissen Struktur noch mehr Zeit für das Projekt und den Ausbau verwenden können, können wir die Einnahmen der Spenden und Einnahmen deutlich steigern, um dann natürlich viel, viel mehr Kindern noch helfen zu können.
Ja, das heißt, ihr braucht neben den Freiwilligen auch noch Profis, gerade wenn es dann um Wachstum geht, neue Einnahmequellen zu erschließen. Welche Richtung denkt ihr da? Welches Profil müssen die Menschen mitbringen?
Wir freuen uns über jeden, wir freuen uns über Volontäre, die erstmal das Projekt unterstützen. Ja. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir eine gute Mischung haben zwischen Menschen, die gerade vielleicht aus der Schule kommen, aber wir suchen jetzt auch vermehrt nach Menschen, die schon ein bisschen Erfahrung haben, die vielleicht schon im Studium sind oder vielleicht einen kleinen Break nehmen machen oder nach dem Studium, also Ältere, mit denen wir nochmal Schalter noch ein bisschen weiter nach oben stellen können. Das ist so eine der Sachen, dass wir jetzt sozusagen eine kleine Kampagne machen wollen, um gerade Menschen über 20, 21 zu finden, die in diese Projekte reingehen. Denn das ist auch uns vielleicht wichtig, weil diejenigen, die später einsteigen, das haben wir jetzt gemerkt, dann auch beim Projekt dranbleiben und es weiter fördern wollen. Und daraus entwickeln sich natürlich auch wieder bestimmte Kandidaten, die wir dann enger an das Projekt binden wollen.
Macht Lust, trifft genau auf mich zu, die Beschreibung, Anfang 20. Wo müsste ich mich denn bewerben, wenn ich Lust hätte?
Also wir haben eine Webseite, ne, als capetown.org. Da steht alles drauf, auch was wir von Volontären erwarten. Alles findet in Englisch statt. Man bewirbt sich wie bei einem Unternehmen mit CV und Motivationsschreiben. Dann finden Interviews alle in Englisch statt. Der Klassiker ist manchmal, dass wenn ein Vater mich anruft, ob sein Sohn dann auch mal mitmacht, dann sage ich immer, wer fährt hin, du oder dein Sohn? Da hat sich die Frage auch geklärt. Also wir erwarten möglichst viel Eigeninitiative und das ist das Wichtigste. Ja? Und weil am Ende ist es so, irgendwas funktioniert dann noch nicht, wie sieht die Lösung aus? Und die muss der oder diejenige dann eben dort vor Ort treffen, auch wenn wir die Volontäre schon sehr gut vorbereiten.
Wie kann man sich einen Tag als Volontär da genau vorstellen? Ist es nur Hockey oder auch sozialer Kontakt mit der Township?
Also es liegt eigentlich an jedem Volontär selber. Es gibt bestimmte fixe Daten, eben 5-6 Mal die Woche bei dem Training, wo man hinfahren muss. Wir haben ein Auto dort, man fährt dahin in die Townships. Man kommt da, es wird einem genau gezeigt, wie man da hinkommt, wie auch der Weg ist. Man trainiert dort 2-3 Stunden, ist dann noch mit den Kindern zusammen und fährt dann im Prinzip nach Hause. So, wenn man jetzt andere Volontäre trifft, die andere Dinge machen, wie Wasserprojekte, macht es einen nicht dümmer, sich mit denen auszutauschen. Ja? Hinzu ist ja das Wunderbare, dass in Kapstadt regelmäßig Länderspiele stattfinden, WMs, der Masters oder andere Themen. Sogar in, also Halle oder Feld, ja beides, wo man auch mitorganisieren kann. Ja, also man kann sich dort ganz schön austoben. Ja, ich finde allerdings auch, dass es wichtig ist, dass, wenn man schon da ist, sollte man auch das Land und Leute ein bisschen kennenlernen, verstehen, wie Südafrika funktioniert oder zumindest Kapstadt und diejenigen sich damit auseinandersetzen. Es gibt ein wunderbares Kunstmuseum von dem Ex-Puma-Chef, was man sich sehr gut angucken kann. Es gibt andere Themen, die einladen, sozusagen neugierig zu werden, weil es wirklich ein wunderbares Land ist mit besonders herzlichen Menschen und diese Erfahrung dort zu sammeln. Eben auch, dass Dinge mal nicht so funktionieren, das ist ja uns so wichtig. Also ich kann eigentlich sagen, dass alle Volontäre, die zurückkamen, die sind ja dann noch bessere Menschen geworden und tun ja auch was für unsere Gesellschaft hier. Ja, also meistens sind das Menschen, die danach anpacken, ob es bei uns ist oder bei anderen Themen. Das sind meistens Menschen, die haben gesehen, wie es aussieht in diesen Townships. Und es ist übrigens nicht so, dass die Kinder dort jeden Tag weinen. Die sind fröhliche Menschen. Ja, die können eben auch Spaß mit einer Cola-Dose haben, um Fußball zu spielen. Freuen sich natürlich umso mehr, wenn sie gefördert werden. Ja, aber diese Erfahrungen, die man als Volontär dort sammelt, prägen einen fürs Leben und machen einen besser, noch besser. Und das hilft ja uns dann auch wieder hier in Deutschland, eine neue Perspektive von diesen Volontären zu bekommen.
Auf jeden Fall. Ich hatte auch welche im Club, die sehr positiv darüber berichtet haben und meinten auch für die menschliche, persönliche Entwicklung ein Riesenschritt. Aber jemand muss ja die Freiwilligen auswählen. Machst du das? Hast du noch ein Team um dich rum, die dir dabei helfen?
Also wir haben das so organisiert, dass ehemalige Volontäre diesen ganzen Prozess steuern. Ich habe da im Prinzip gar nichts mehr mit zu tun. Das ist auch besser so, insbesondere wenn Freunde mich fragen. Also diese ehemaligen Volontäre, eine, die es schon vor 10 Jahren gemacht hat, ein anderer, der jetzt, den wir zu bekommen haben, der im letzten Jahr da war und wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, die machen das jetzt, die führen diese Interviews, die betreuen die auch, wenn Fragen sind. Ich bin natürlich immer da und wenn gewollt, höre ich auch zu, aber ich finde das ganz wichtig, dass das Projekt geht nicht, wenn einer alles macht, sondern wir müssen eben das auf vielen Schultern tragen und auch insbesondere auf mehr Schultern. Ja? Und wie gesagt, die Vision ist es auszubauen, darüber denken wir gerade nach. Das ist das erste Mal, dass ich eigentlich so darüber spreche hier in der Öffentlichkeit, aber das ist, da gucken wir jetzt, wie der Weg dorthin ist, ja? Und mit welchen Menschen, die uns unterstützen. Ich bin im Gespräch mit einigen schon und es sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir mehr machen wollen. Daher bin ich bester Dinge.
Neues vom Hamburger Hockeyverband.
Liebe Hockeyfreunde, am Mittwoch, den 1. Mai, veranstaltet der Hamburger Hockeyverband die Pokalendspiele der Damen und Herren. Dieses Jahr auf der Anlage des UAC Hamburg. Es treffen die besten Erwachsenenteams unterhalb der Bundesliga aufeinander. Die Finalteilnehmer werden nächstes Wochenende ermittelt. Kommt am 1. Mai beim UAC vorbei und erlebt spannende Hockeyspiele auf hohem Niveau. Das Damenendspiel findet um 11 Uhr, das Herrenfinale um 13 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf euch und sagen Danke an den UAC für die Bereitstellung der Anlage.
Dann lass uns doch gerne über das Benefiz-Event hier in Hamburg sprechen. Das findet ja immer Anfang der Hallensaison statt als Vorbereitung für die Bundesliga-Mannschaften. Gibt es da für dieses Jahr schon einen konkreten Termin für?
Wir versuchen es immer so früh wie möglich, den Termin zu bekommen. Wir sind ja ehrlich gesagt ein bisschen abhängig von den Verbänden, vom Hamburg Hockey oder dem Deutschen Hockeybund, wann die Halle losgeht. Und meistens ist es ja immer so, dass es am Anfang der Saison ist, wenn alle noch bester Dinge sind und neugierig sind. Das Schöne an diesem Abend ist ja, wie ich mir eigentlich das Hockey vorstelle, dass man clubübergreifend einen Abend hat, wo man eben mehrere Spiele hat und nicht gleichzeitig spielt in verschiedenen Hallen. Und das, diese Bestätigung bekomme ich auch immer wieder. Wichtig ist dann ja auch, dass ja, equally amazing 2 Damen-, 2 Herren-Spiele sind, dass man mischt, dass die Kinder ein bisschen mehr auf dem Platz dürfen in der Halbzeit als bei normalen Spielen, um auch mit den Stars dann in Kontakt zu kommen. Ja. Hinzu kommt es ja so, dass das, wir Hockeymenschen sind ja auch fröhlich und es ist ja auch sehr gut, wenn man dann zusammenkommt und dann, es gibt ja nichts Schöneres, als vor 800 Leuten zu spielen, danach ins Clubhaus zu gehen und nochmal zu reden über das, was kommt.
Was ist drumherum noch so los? Ich habe gehört, eine große Tombola, Möglichkeiten zu spenden, euch zu unterstützen.
Ja, also das ist immer so, dass wir natürlich eine klassische Tombola haben. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir 500 Preise, teilweise sehr hochwertige, bisschen zu kleinen Goodies, damit man nicht möglichst wenig leer ausgeht. Aber dies ist jetzt ein Projekt, was wir jedes Jahr machen. Wir hatten überlegt, ob wir das Format mal ändern. Aber am Ende des Tages, wenn Dinge gut laufen, muss man sie, sondern nur ein bisschen an der Stellschraube, die Kommunikation noch mehr machen, aber es wird auch live gestreamt durch meine Kontakte in die Weltverbände wird, gebe ich denen auch immer den Stream durch, dass teilweise da Leute aus Indien oder sonst wo beim Hockey zugucken, also das sind dann so die Feinheiten, ja.
Wir hatten letzte Folge Tom und Stefan von den Hockeystar, die ja auch bedingt an den Club an Alster gebunden sind beziehungsweise in einer Verbindung stehen. Finde ich jetzt schon auffällig, so ein super Projekt dann das mit den Hockeys, ist die gemeinnützige Arbeit auch irgendwo Teil der Club-Identität vom Club an der Alster?
Also ich würde nur sagen, auf jeden Fall. Die Hockeys sind ja, glaube ich, vor, weiß nicht, über 25 Jahren bei uns im Club entstanden. Auch clubübergreifend damals ja auch mit Greta Blunk vom HTC. Ich glaube allerdings, dass dieses gute Tun schon auch im Hockey in der DNA ist. Wir wissen alle, dass es den meisten Hockey-Menschen eigentlich, und das kann ich sagen, weltweit eigentlich sehr gut geht, ja. Wir haben immer warm zu essen zu Hause abends und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir früh drüber nachdenken, wie können wir anderen Menschen helfen, nicht? Und ich glaube, es gibt ja auch viele Jugendturniere, wo das den Kindern schon beigebracht wird oder sagen wir zumindest der Impuls gibt. Und deswegen denke ich, freue mich, dass das bei uns im Club ist und so ausgeprägt ist. Aber ich muss ehrlich sagen, dies ist ja ein Projekt, was da steht zwar alles da drin, aber die Volontäre sind ja nicht nur aus Hamburg, sie sind eigentlich ja aus ganz Deutschland und hoffentlich jetzt bald auch international aus allen Ländern, weil am Ende geht es um dieses Prinzip, Hockey geht's gut, Hockey kann helfen. Und das, wo macht man das am besten da, wo es Kindern eben nicht so gut geht, damit sie so einen Horizont, am Horizont was sehen, wo es vielleicht was Gutes kommt.
Ja, also ihr bewegt ganz viel. Es gibt immer noch was zu tun. Also von daher, ich glaube, jede Spende ist willkommen. Für das Benefiz-Event auch Sachspenden für die Tombola? Oder?
Sachspenden sind immer gut. Wenn ich das sagen darf, wir haben jetzt ein Containerprojekt. Wir werden jetzt demnächst einen Container runterschicken mit Anziehsachen, Klamotten, Hockey, Klamotten. Dazu müssen wir sagen, zolltechnisch brauchen wir da immer neue Sachen. Nun gibt es sicher so in unserer Hockeywelt auch so, dass die Sponsoren wechseln bei den Clubs und teilweise dann Trikots gar nicht mehr gebraucht werden oder gar nicht mehr genutzt werden dürfen. Hier waren sie vom Clipper, von Polo, von Krefeld, von anderen Clubs. Also wenn es noch Clubs gibt, die Neuware quasi haben, die wir mit runternehmen könnt, dann bitte melden, weil wir das Projekt jetzt auch in den nächsten Wochen starten und dann den Container dort runtersenden werden.
Also von daher sind alle Clubs aufgerufen, mit Spenden zu unterstützen, gerade beim Wechsel des Partners,
des Sponsors. Also verstehen Sie es richtig, das ist nicht, hat nichts zu tun, dass wir nur neue Sachen, es geht zolltechnisch nicht, gebrauchte Dinge einzuführen.
Ich weiß, das ist hochkompliziert.
Ja, aber das sind alles Dinge, die wir auch immer lernen, jeden Tag. Und deswegen macht es ja auch so einen Spaß.
Hey! Time out! Finanzwissen.
Heute geht es mir um Höhenangst in Anbetracht der Allzeithochs an vielen internationalen Aktienmärkten. Häufig schwingt in der medialen Berichterstattung die Angst vor dem nächsten Crash mit. Dabei sind Missstände viel häufiger, als man denkt. Beispielhaft für den S&P 500 in den USA seit 1970 durchschnittlich 17 Mal pro Jahr und die Folgerendite von diesem Höchststand betrug auf 1, 3 und 5 Jahressicht im Durchschnitt über 9%. Also konzentriert euch auf die Strategie und timet nicht den Markt.
Delph, bei der Vorbereitung sind wir auf das Wort Grassroots Development gestoßen. Ich glaube, entweder habe ich in der Schule nicht aufgepasst oder es wurde nicht thematisiert. Was ist das genau?
Also wir sind ja alle immer begeistert von dem anderen Wort, das ich jetzt sage, High-Performance-Hockey, also Leistungssport, Olympische Spiele und WMs und Bundesliga und das alles. Das alles funktioniert allerdings nur, wenn wirklich unten die Basis sozusagen mit der gearbeitet wird. Und Grassroots heißt eben wirklich tief an der Wurzel anfangen und möglichst viele Kinder begeistern für den Hockeysport. Ja, das ist das Elementarste, dass wir es schaffen, clubübergreifend, ich würde sagen, überall in der Welt versuchen, möglichst viele Kinder zu überzeugen, Hockey mal zu starten. Ja, sind wir erstmal dabei, sind die Erfahrungen, dass die Kinder eigentlich sehr gern dabei bleiben, insbesondere mit dem Umfeld. Ja? Und wenn man dieses Grassroots ernst nimmt, ja, und auch wirklich nicht nur guckt, wie es in Havestude und in Hummelsbüttel aussieht, sondern auch in anderen Orten und das jetzt mal weiterdenkt, ist das das Wichtigste fürs Hockey. Hockey steht jedes Mal unter Beobachtung, ob wir eigentlich noch es wert sind, bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Das hat ganz viel zu tun, wer spielt Hockey, wie viele spielen Hockey. Bei Equally Amazing, wie ich gesagt habe, funktioniert ja schon sehr gut. Aber wir brauchen immer mehr Menschen, die Hockey spielen und Hockey gucken. Und das wird alles dokumentiert. Und da wird dann irgendwann auch immer Fazit gezogen, wie gut, in wie vielen Ländern spielen wir Hockey, wie viele Menschen sind es wirklich, nochmal wie viel gucken. Und daraus wird ein Schlüssel gezogen, wie gut eigentlich die Chancen sind, dass Hockey über die nächsten Jahre auch weiterhin an den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Wir vergessen manchmal in unserer kleinen Blase hier, dass hier alles so toll ist, aber die Welt ändert sich. Ich hatte das Glück, in Lausanne mal eine Zeit lang beim Weltverband zu sein und ich kann euch sagen, es ist harte Arbeit, dass Hockey da bleibt, wo wir jetzt sind. Und dabei ist mir dieses Grassroots, die ist wichtig, ob das Hockey ist, Special Hockey, Masters Hockey, was ihr wollt. Hauptsache, wir finden Hockeyspieler, die dabei bleiben. Wir haben eine große Quote von 15- bis 18-Jährigen, die ausscheiden. Die müssen wir begeistern wieder mit neuen Formaten. Also ist mir also ist ein wichtiges Thema, weil es ist unfassbar, was die Verbände Hamburg und Westdeutschland überall und der Deutsche Hockeybund alles machen, um immer noch so Spitzensportler mit wirklich wenig Geld, was sie im Verhältnis zu anderen Sportarten haben, rauszubringen. Es ist wirklich ein Wunder, wie wir das immer noch hinkriegen. Aber wir müssen eben breiter werden und dazu müssen wir eben alle in die Schulen gehen und überall Hockeyspielende Kinder finden und die begeistern. Ja? Und das ist das, was Grassroots meinlich meint.
Gibt es denn da anschließend die Frage, auch außerhalb von Südafrika noch Projekte, die dir bekannt sind, die ähnliche Ziele verfolgen?
Ja, also es ist so, dass es gibt so eine Art Twinning-Projekt des Europäischen Hockeyverbandes, wo sich bestimmte Länder mit bestimmten, in Europa mit anderen Ländern in Afrika connecten, auch hier oder Clubs in Europa, die dann in Osteuropa sich Clubs suchen, um die zu unterstützen. Also da gibt's viele Projekte, ja, und jedes ist fantastisch, ja. Also die einen sammeln Schläger, die anderen machen das. Also wir sind da schon ziemlich gut, aber wir müssen eben auch gut bleiben, ja, oder noch besser werden, damit wir hier weiterhin auch so tolle Spieler und Spielerinnen sehen und auch so tolle Abende haben wie dann beim Südafrika-Abend.
Dave, du hast ja Erfahrung in internationalen Gremien, abgesehen davon, dass du beim DHB Vizepräsident für Marketing und Kommunikation warst. Merkt man, wenn man mit dir spricht, da ist eine geschulte Stimme da. Du warst aber auch Interim CEO beim Welthockeyverband und Direktor Marketing und Communication. Erzähl mal was dazu.
Ich hatte zu der DHB-Zeit, also im Deutschen Hockeybund, was man ja ehrenamtlich macht, den CEO, damaligen CEO vom Weltverband, mal zum Bundestag eingeladen, damit er mal eine Rede hält, wo Hockey so hingeht und alle mal so ein bisschen motiviert oder aufrüttelt. Ja, das war so meine Intention. Hat auch geschafft. Es war eine Bombenpräsentation. Damals standen wir noch vor der Pro League. Und an dem Abend erzählte er mir, dass er würde gerne jemanden Marketingdirektor haben, Kommunikation in Lausanne. Da habe ich gesagt, du, mir geht's wunderbar, ist alles gut hier. Und dann redet man trotzdem so. Und dann meine Frau auch. Du hast ja eigentlich alles gemacht im Sport, für den Club, für die Sponsoren. Eigentlich macht es doch. Ich sage, gut, dann machen wir das. Also ich habe dann zugestimmt, bin dann dort auch hingegangen und war schon eine Umstellung, wenn man so ein Verband kommt. Man stellt sich vor, da wird Tag und Nacht nur gepowert und gearbeitet. Man merkt dann aber auch, das IOC ist da und 40 andere Verbände und war irgendwie eine überraschende Situation für mich, muss ich sagen, weil ich kam ja aus der Wirtschaft und wo man Tag und Nacht, aber es war so alles ganz, ganz gemütlich so im ersten Eindruck. Dann war es so, dass da doch mehr hintersteckte und das ganze Geflecht mit diesem ganzen Beziehungsgeflecht dort sehr wichtig ist. Und eines Abends kam aber der CEO, der mich nun geholt hat, nach 3,5 Monaten sagte er, würde jetzt kündigen und er müsste doch nach Hause, nach Neuseeland. Und ja, dann gab es eine weitere Besprechung mit dem Präsidenten des Weltverbandes aus Indien und ihm. Und dann hatten sie sich mich ausgesucht als Interim-CEO, der nun am kürzesten da war eigentlich von diesen ganzen Direktoren. Vielleicht, ich weiß nicht warum, also weil man ruhiger war oder vielleicht ein bisschen älter war und ein bisschen entspannter wirkte. Jedenfalls war das dann die, glaube ich, wahrscheinlich die härtesten 6 Monate, die ich lange hatte, weil Indien war schon 4 Stunden wach, als ich aufwachte und hatte schon 30, 40 E-Mails geschrieben. Abends gingen dann die Südamerikaner, hatten dann auch noch Ideen bis tief in die Nacht. Und was wirklich erstaunlich war, dass ich, als ich noch bei der DHB, auf der DHB-Seite war und auch für die Pro League war, war man total beliebt bei anderen Ländern und so weiter. Und kaum hatte man die Seite gewechselt und war bei einem Weltverband, war plötzlich Weltverband und das sind ja die Bösen, ja, die eigentlich alles nur wegregulieren wollen und eigentlich nur an sich denken. Und ich stand plötzlich in diesem Konflikt von diesen verschiedenen Interessen. Aber am Ende ist es ja doch erstaunlich, was man alles so schaffen kann. Und ich glaube, was mich geleitet hat in dieser Phase, war immer die Liebe zum Sport, die Liebe zum Hockey und Transparenz. Ja? Transparenz zu zeigen, wo stehen wir, und auch knallhart sagen, wo stehen wir wirklich gerade mit dem Sport in Sachen in Verbindung mit den Olympischen Spielen, mit den Finanzen und Ähnlichem. Und ich glaube, dass so erarbeitet man sich dann auch den Respekt. Und dann war es eigentlich eine ganz spannende Zeit mit der Pro League und anderen Themen, die wir dann umgesetzt haben.
Was war so der größte Meilenstein in der Zeit?
Also ich denke schon die Etablierung der Pro League damals als neue Marke, als neues Format, Branding, ja, 11 Länder waren es ja mit Damen und Herren, überzeugen, ein bei sich zu Hause das größte Event aller Zeiten zu starten, wenn und ähnliche Dinge, und gleichzeitig zu merken, dass das Format noch nicht optimal ist. Ja, man geht mit etwas raus und weiß, noch so ganz perfekt ist es nicht, aber wir müssen es machen, wir müssen wieder in die Öffentlichkeit, wir müssen großen Sport zeigen, wir müssen vor allen Dingen großen Sport, Hockeysport in den Ländern zeigen. Ja, ein Länderspiel in Hamburg bringt weitaus mehr, als wenn ich irgendwann das zugucken muss.
Ja, Dave, vielen lieben Dank für deine tollen Einblicke in ein tolles Projekt. Ich glaube, das ist jede Unterstützung wert. Wir freuen uns, dass wir dich hier hatten, dass du das Projekt vorstellen konntest. Viele kennen es, glaube ich, schon, aber du hast ja gesagt, Expansionspläne exklusiv bei uns heute verkündet. Und ja, drücken dir alle Daumen, sind da bei dir und wünschen dir viel Erfolg.
Ja, vielen Dank, ja, dass ich hier sein durfte. Es ist toll, dass man hier zu Wort kommt, dass darüber sprechen kann. Bei diesen Projekten ist es häufig so, dass man macht und macht und macht und vergisst manchmal auch darüber zu kommunizieren in der Form, wie man es eigentlich könnte. Wir versuchen das jetzt sehr viel mit Clips, Fotos, und Instagram gibt es ja auch als Cape Town Hockey Project, wo uns viele Mannschaften auch folgen, und das werden wir auch intensivieren. Aber hier freuen wir uns natürlich über diese Form der Kommunikation, die nach außen geht, und natürlich über jeden Einzelnen, der uns weiter folgt, berichtet und unterstützt.
Ich glaube, das war jetzt die längste Schlussrede seit Bestehen der kurzen Ecke, aber jedes Wort wert. Vielen lieben Dank, Dave. Ferdi, danke, dass du wieder da warst.
Ja, danke dir, Dennis. Danke, Dave, für die spannenden Einblicke, und euch viel Erfolg bei dem Vorhaben, Hockey in Südafrika noch beliebter und breiter aufzustellen.
Vielen Dank.